24. Juni 2007. Houston, Texas. Vengeance, Night of Champions. Jede Championship der Wrestling-Organisation WWE steht an diesem Abend auf dem Spiel. Auch der vakante ECW-Titel. Auf dem internen Runsheet steht ein Match. Chris Benoit gegen CM Punk. Backstage ist es ein normaler Pay-Per-View-Tag. Ankunftszeiten, letzte Absprachen, Producer-Meetings. Benoit ist nicht da. Das fällt auf, aber es löst keinen Alarm aus. Am Vortag hatte er mitgeteilt, dass seine Frau Nancy und sein Sohn Daniel krank seien. Ein familiärer Notfall. Im Laufe des Tages wird klar, dass er nicht kommen wird. Das Match wird umgebaut. Johnny Nitro rückt nach. Die Show läuft. Was zu diesem Zeitpunkt nur wenige wissen: In den frühen Morgenstunden sind von Benoits und Nancys Telefon mehrere SMS verschickt worden. Empfänger sind unter anderem Wrestler Chavo Guerrero und Referee Scott Armstrong. In 4 Nachrichten steht die vollständige Adresse des Hauses in Fayetteville, Georgia. In einer weiteren ein Hinweis auf die Hunde im Poolbereich und eine offene Garagentür. Am Montag betreten Beamte das Haus. Noch bevor Details öffentlich sind, ersetzt WWE die geplante Raw-Ausgabe durch eine 3-stündige Tribute-Sendung für Chris Benoit. Kollegen sprechen über seine Karriere, über Disziplin, über WrestleMania 20. Erst einen Tag später erklären die Ermittler, was sie im Haus gefunden haben. Aus einer No-Show wird eine Nachricht, aus einer Nachricht wird ein Fall und aus 3 Tagen im Juni wird eine Zäsur für das Wrestling. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen. Mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Svea.
Und ich bin Tim. In dieser Folge führt uns unsere Geschichte in die Welt des Wrestling. Hast du von diesem Fall schon mal gehört oder hast du überhaupt mit Wrestling irgendwas am Hut?
Tatsächlich, nö. Also zu beidem. Ich habe das mal irgendwann mitbekommen, als meine Cousins damals irgendwie früher, das gab es, glaube ich, so ein Spiel auch für die Xbox oder so. Das haben die irgendwie früher ab und zu mal gespielt und das habe ich dann mitbekommen. Als ich dann aber herausgefunden habe, dass Wrestling extrem oft inszeniert ist, habe ich den Sinn absolut gar nicht mehr verstanden. Genau, und keine Ahnung. Also ich kenne jemanden oder habe mittlerweile nur einen Bekannten, der irgendwie voll der Fan davon ist. Ich finde es total spannend, dass das Leute interessiert. Aber ich habe es selber noch nicht ganz verstanden. Aber vielleicht verstehe ich es nach dieser Folge, was an Wrestling so spannend sein kann.
Ja, mal gucken. Wir haben ja heute dann eher die Schattenseite davon.
Ja, okay.
Aber ja, ich glaube am ehesten, also zumindest das Mainstream-Wrestling in den USA, kann man, glaube ich, am ehesten beschreiben als Daily's Hope mit Gewalt. Ja. Ist ja eher so, also stehen ja oft auch die Geschichten im Vordergrund, auch wenn natürlich dann so die ganzen oder viele Fans dann doch eher auf das sportlich-technische gehen.
Ja, aber was ist denn da, also ich bin so am Passion, in echt weiß ich es nicht, aber was ist denn daran technisch? Die sind doch dann, die machen doch so absurde Sachen. Ich habe Videos gesehen, wo die irgendwie so von oben auf die drauf springen und dann ja. So, also keine Ahnung.
Ja, es kommt ja vom, also das normale Ringen. Und da haben ja viele dann ihren Hintergrund. Also es gibt viele, die kommen aus anderen Sportarten rüber. Viele aus dem Football, die es nicht in die NFL schaffen zum Beispiel. Mhm. Aber viele haben eben auch so einen Ringer-Hintergrund oder Bodybuilding und was weiß ich. Und ja, die Technik ist dann, nennen wir es mal, eine Choreografie. Da tanzen 2 Männer im Ring oder auch 2 Frauen im Ring. Oder auch untereinander, das gibt es ja auch. Intergender sozusagen. Ja, und wenn das gut aussieht, gut unterhält, dann geht es den Fans ja auch nicht darum, wer gewinnt, sondern es wurde eben eine gute Geschichte durch den Kampf erzählt. Und es war ja so in den 90ern, Ende der 90er, kann man es vielleicht noch so Crash-TV nennen, wenn man es so will. Da ging es so überhaupt nicht um, oder weniger um die, also wir reden immer vom Mainstream, das sage ich jetzt mal dazu, nicht, dass jetzt uns, wenn uns Experten zuhören, natürlich gibt es in anderen Ländern andere Sitten, sage ich mal. Wir reden jetzt hier von der WWF damals oder heute WWE, wo dies damals dann eben das Entertainment im Vordergrund stand. Es ging Titten, Ärsche, Blut,
ihr Gewalt, ne? Und manchmal auch was Ansehnliches dazwischen drin. Das ist heute ein bisschen anders, da sind die Fans jetzt auch ein bisschen anspruchsvoller wahrscheinlich oder vielleicht, aber da gibt's, wie gesagt, für jeden Geschmack ist was dabei. Wenn man mehr so auf die Geschichten steht, findet man da so eine gute Heimat. Wenn man mehr so auf, wenn es mal den sportlichen Aspekt steht, findet man da seine Heimat. Ja, das ist so für jeden was dabei, für dich scheinbar nicht. Ist auch interessant, wie viele das so auch als Sprungbrett nutzen, woanders hin. Ich weiß nicht, ob du, also du guckst ja nie Filme, die ich frage, ob du sie kennst. Aber sehr viele sind ja Schauspieler geworden. Also Dwayne The Rock Johnson zum Beispiel ist ja...
Der kommt auch aus dem Wrestling.
Das ist ein Wrestler gewesen, genau.
Was?
Sein Vater auch und sein Großvater auch. Er war so quasi ein Superstar der dritten Generation und er war Wrestler. So Mitte der 90er, also er wollte eigentlich auch in die NFL, glaube ich. Hat, glaube ich, auch Football gespielt. Hatte dann, glaube ich, Knieprobleme, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, und ist dann in die Fußstapfen seiner Vorfahren getreten. Und genau, hat so bis Anfang der 2000er regelmäßig gemacht, dann unregelmäßig und ist eben immer mehr nach Hollywood gegangen. Mhm. Ja, und spielt da sich selbst in allen Filmen. Ist ja immer einfach nur ein großer, muskulöser Mann, der alles zu Kleinholz schlägt letztendlich. Aber ich meine, es ist ja nicht nur bei ihm so, es gibt viele, viele Schauspieler, die nur eine Rolle haben in allen Filmen. Mhm. Aber ja, er ist, glaube ich, so der am bekanntesten aktuell ist von denen, die daherkommen. Hulk Hogan ist ja verstorben. Und ist nie so ganz nach Hollywood gegangen, glaube ich. Der hat ja auch so seine Serien gehabt, seine Filme. Aber den kennen, glaube ich, auch viele. Der Undertaker.
Ach so, doch den Namen habe ich.
Ja, genau, die Namen. Genau, das war dann war so riesig, dass man die Namen eben kennt. Und jetzt heutzutage kennt man vielleicht auch Dave Bautista. Der war auch ein Wrestler und ist jetzt Schauspieler bei Marvel zum Beispiel. Drax the Destroyer bei Guardians of the Galaxy. Oder John Cena ist auch sein Mainstream-Schauspieler geworden, der jetzt bei DC, ja, übrigens, ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hört, die Katze spielt gerade unter uns.
Wir haben es einfach aufgegeben.
Nee, genau, wir gehen jetzt einfach mal in die Story rein und gucken mal, was du danach vom Business hältst oder auch nicht. Christopher Michael Benoit, kurz Chris, wird am 21. Mai 1967 in Montreal, Quebec, Kanada geboren. Wenn man seine Laufbahn von hinten erzählt, landet man automatisch bei der Katastrophe. Wenn man sich von vorn erzählt, landet man zuerst bei Handwerk. Bei einem jungen Mann, der sich in eine Welt hineinbohrt, die damals nicht freundlich ist zu denen, die nur gut wrestlen können. Benoit wird in Calgary ausgebildet, im Umfeld von Stu Hart und dem, was später zum Mythos Dungeon wird. Ein Kellerraum im Harthouse, berüchtigt als Trainingsstätte, in der du nicht durch Talent allein bestehst, sondern durch Schmerz und Wiederholungsfähigkeit. Selbst Stu Harts Sohn, die Wrestling-Legende Bret Hart, insistiert später darauf, wie schnell aus Legenden falsche Heldengeschichten werden und wie real zugleich die Härte dieses Ortes war. Benoit debütiert 1985 im Wrestling-Geschäft und arbeitet zunächst in Kanada in und um Stampede Wrestling. Von dort führt der Weg nach Japan. In New Japan Pro Wrestling wird aus Benoit erst der maskierte Pegasus Kid, später Wild Pegasus. Ein Name, der wie ein ironisches Versprechen klingt. Schönheit, Flug, Eleganz. In der Praxis wird er zum Synonym für Präzision und Intensität. Hier in Japan beginnen Karrieren, die einzeln und gemeinsam Höhepunkte feiern werden. Eddie Guerrero taucht in den Datenbanken schon 1992 als Gegner und Partner auf. Zwei Karrieren, die sich kreuzen, lange bevor WWE daraus einen Mythos machen kann. Am 20. April 1992 trifft Pegasus Kid im Rahmen von Top of the Super Junior 3 auf Eddie Guerrero. 10 Tage später, am 30. April 1992, stehen beide erneut auf einer Card. Dave Finlay und Pegasus Kid gegen Eddie Guerrero und Negro Casas. Das sind nicht die Matches, die man in Highlight-Videos als erstes findet. Aber es sind Marker. Sie erzählen, dass Eddie nicht irgendwann in einem WWE-Backstage-Gang in Benoits Leben tritt, sondern dass sie sich in einem Sportkosmos begegnen, in dem das Match die Sprache ist. Und dass diese Sprache gerade in Japan weniger nach Showbusiness klingt als nach Prüfung. Mitte der 90er wird Benoit in Nordamerika sichtbarer. Zuerst im Stil, dann im Status. Und hier kommt Nancy ins Bild. Nicht als spätere Randfigur eines Privatlebens, sondern als jemand, der bereits Teil des Systems ist. Nancy Sullivan, damals vielen bekannt als Woman, ist in WCW eine Onscreen-Persona, Managerin, Bestandteil von Stables, eine Figur, die das Geschäft von innen kennt. Anfang 1996 ist sie in WCW in eine Four Horsemen-Inkarnation eingebunden. Am 5. Februar 1996 bei WCW Monday Nitro wendet sie sich in einem Match zwischen Randy Savage und Chris Benoit gegen Savage und schließt sich Ric Flair, Arn Anderson, Brian Pillman und Benoit an. Parallel dazu läuft eine Fehde zwischen Benoit und Kevin Sullivan, Nancys damaligen Ehemann. In einem viel zitierten Segment wird während eines Interviews mit Sullivan ein vorproduziertes Video eingespielt, das Benoit und Woman in einer Küche zeigt. Sie provoziert Sullivan mit den Worten "You can't find me" und "I'm my own woman", während Benoit in Richtung Sullivan sagt "You consider yourself the master of human chess. Well, my bishop just took your queen." Was als Storyline beginnt, entwickelt sich zu einer realen Beziehung. Sullivan und Nancy lassen sich 1997 scheiden. Nancys letzter Auftritt als Woman findet am 26. Mai 1997 bei WCW Monday Nitro statt, als sie Benoit zum Ring begleitet. In der darauffolgenden Woche tritt Benoit ohne sie auf. Eine On-Air-Erklärung für ihr Verschwinden erfolgt nicht. Sie wird im WCW-Programm nicht weiter erwähnt. Das ist mehr als Trivia. Es bedeutet, die Lebenslinien verlaufen nicht getrennt. Wrestler hier, Familie dort. In diesem Milieu ist Privatleben oft nur die zweite Bühne desselben Gewerbes. Leute kennen einander nicht nur aus Küchen und Schlafzimmern, sondern aus Hallen, Hotels, Flugplänen, Kabinen. Nancy ist nicht außerhalb. Sie ist eine von denen, die diese Welt mitgeprägt haben. 1999 ist Benoit in WCW sportlich auf einem Niveau angekommen, das kaum noch zu übersehen ist. Gleichzeitig ist er mit der kreativen Ausrichtung der Company unzufrieden. Besonders die Entscheidung, Kevin Sullivan zum Headbooker zu machen, sorgt intern für Spannungen. Am 16. Januar 2000 gewinnt Benoit bei Sold Out den vakanten WCW World Heavyweight Championship gegen Sid Vicious. Auf dem Papier ist es der Durchbruch, World Champion. Doch der Titel wirkt wie ein letzter Versuch der Company, ihn zu halten. Nur einen Tag später verlässt Benoit WCW, gemeinsam mit Eddie Guerrero, Dean Malenko und Perry Saturn. Die vier wechseln zur WWF, heute WWE. Benoit verzichtet damit faktisch auf den frisch gewonnenen Titel. WCW erkennt diesen Titelgewinn später nicht offiziell an und führt ihn nicht in der eigenen Titelhistorie. Die WWF hingegen übernimmt den Titelgewinn in Benoits Biografie und präsentiert ihn fortan als ehemaligen World Champion. Bevor Benoit in der WWF debütiert, arbeitet er noch einige Wochen in Japan. Erst dann erscheint er im Januar 2000 gemeinsam mit Guerrero, Malenko und Saturn im WWF-Programm als The Radicals. Die frühe WWF- oder WWE-Zeit ist für Benoit eine Mischung aus Anerkennung und Begrenzung. Er gilt als Elite im Ring, aber nicht als der Mann, um den man eine Company baut. Eddie Guerrero erlebt ähnliche Phasen. Immer wieder überragend, immer wieder kurz vor dem großen Jetzt. Genau deshalb wirkt das Jahr 2004 später wie ein unplausibles Wunder, wenn man es zu schnell erzählt. Am 25. Januar 2004 gewinnt Chris Benoit den Royal Rumble. 30 Wrestler kommen nacheinander in den Ring, um sich gegenseitig zu eliminieren. Dem Sieger winkt ein Titelkampf im Main Event von WrestleMania, dem Super Bowl der Wrestling-Welt. Er startet als Entrant Nummer 1, hält durch und eliminiert am Ende Paul White alias Big Show. 7 Wochen später, am 14. März 2004, steht Benoit im Madison Square Garden. WrestleMania 20. Triple Threat um den World Heavyweight Championship. Benoit gegen Shawn Michaels gegen Triple H. Benoit gewinnt, indem er Triple H zur Aufgabe zwingt. Und dann passiert das Bild, das sich in Köpfe frisst, gerade weil es so schlicht ist. Benoit feiert im Ring mit seinem besten Freund Eddie Guerrero, der am selben Abend ebenfalls als Champion dasteht. Wenn man bis hierhin erzählt, ist es fast eine klassische Sportgeschichte. Der Arbeiter, der endlich oben ankommt. Aber unser Fall braucht diese Strecke, weil sie erklärt, warum WrestleMania 20 später nicht nur ein Höhepunkt ist, sondern ein Fixpunkt. Ein Moment, auf den sich Menschen berufen. Fans, Kollegen, Legenden, wenn sie versuchen zu verstehen, wie weit das Fallen reichen kann. Nach WrestleMania 20 wirkt es für einen Moment so, als hätte sich eine lange Strecke geschlossen. Benoit ist 2004 World Heavyweight Champion. Eddie Guerrero hält zur selben Zeit den WWE Championship. Zwei Männer, die sich seit Anfang der 90er Jahre kennen, stehen im Madison Square Garden als World Champions im Ring und umarmen sich. Es ist ein Bild, das später oft zitiert wird, weil es so unwahrscheinlich wirkt. Zwei technisch geprägte Arbeiter an der Spitze eines Systems, das selten auf diese Art von Wrestler baut. Diese Verbindung beginnt lange vor der WWF. In der WCW der zweiten Hälfte der 1990er Jahre begegnen sich Benoit, Eddie und später auch Chavo Guerrero regelmäßig. Nicht als einmalige Gegner, sondern als wiederkehrende Konstellation. Singles-Matches, Take-Teams, Stables, Turniersituationen. Die Statistik zählt Begegnungen, aber entscheidender ist die Konstanz. Sie bewegen sich im selben sportlichen Radius. Sie gehören zur gleichen Generation von Ringarbeitern, die Wert auf Technik, Tempo und Intensität legen und die dennoch oft nicht das letzte Wort im Booking haben. Als Benoit im Januar 2000 gemeinsam mit Eddie, Dean Malenko und Perry Saturn zur WWF wechselt, ist das kein isolierter Karriereschritt. Die Radicals treten als Einheit auf. Der Wechsel wirkt geschlossen, fast demonstrativ. Die Achse bleibt bestehen. Nur die Bühne wird größer. In der WWF und später WWE verschieben sich die Rollen, nicht aber die Verbindung. Im Sommer 2000 verteidigt Benoit bei Raw seinen European Championship gegen Eddie. 2 Jahre später stehen Benoit und Kurt Angle mehrfach Los Guerreros, Eddie und Chavo, gegenüber. Bei der Survivor Series 2002 gewinnen Eddie und Chavo die Take-Team-Titel in einem Triple Threat-Match, an dem Benoit als Titelträger beteiligt ist. Es sind keine Zufallsbegegnungen, es sind wiederkehrende Berührungspunkte. 2003 treffen Eddie und Benoit bei Vengeance um den vakanten United States Championship aufeinander. Eddie gewinnt. Das Match erhält in der Fachpresse hohe Bewertungen. Aber was im Ring wie Wettbewerb aussieht, bleibt außerhalb des Rings eine Verbindung, die älter ist als die jeweilige Storyline. Nach WrestleMania 20 beginnt keine Triumphphase, sondern Routine. Benoit verliert den Titel im Sommer 2004 und bewegt sich fortan zwischen Upper Midcard und Titelprogramm. Er gilt als verlässlich, als Maßstab im Ring, jemand, der ein Match tragen kann. Die WWE läuft in ihrem festen Rhythmus aus TV, Pay-Per-Views, House-Shows und Reisen. Der Arbeitsalltag ist dicht getaktet, die Belastung konstant. 2006 und 2007 verteidigt Benoit mehrfach den United States-Titel, auch in Serien von House-Shows gegen Chavo Guerrero. Ihr letztes dokumentiertes gemeinsames Match findet am 17. April 2007 bei SmackDown statt. Benoit steht dort mit den Hardy Boys im Ring, Chavo auf der Gegenseite. Auch mit CM Punk, der wie im Opening erwähnt bei Vengeance gegen Chris antreten sollte, teilt Benoit 2007 Ringzeit. Beide stehen im Royal Rumble. Am 12. Juni 2007 bilden sie bei ECW und Sci-Fi ein Take-Team. Eine Woche später besiegt Benoit Elijah Burke im Halbfinale des ECW-Titelturniers. Das angesetzte Finale gegen CM Punk wird vorbereitet. Es wirkt wie der nächste logische Schritt in einem stabilen Arbeitsrhythmus. Aber noch einmal einen Schritt zurück. Am 13. November 2005 wird Eddie Guerrero tot in einem Hotelzimmer in Minneapolis aufgefunden. Er ist 38 Jahre alt. Die Autopsie ergibt als Todesursache ein akutes Herzversagen infolge einer fortgeschrittenen arteriosklerotischen Herzerkrankung. Es gibt keine Hinweise auf Drogenmissbrauch zum Zeitpunkt des Todes. Guerrero stand zu diesem Zeitpunkt im WWE-Programm in einer laufenden Storyline mit Batista um den World Heavyweight Championship. Viele kennen Batista heute als Drax the Destroyer aus dem Marvel-Universum. Für die SmackDown-Ausgabe vom 18. November 2005 war ein Match mit Batista und Randy Orton geplant, in dem sich Guerrero angeblich zum Champion krönen sollte. Stattdessen wurde die Ausgabe zu einer Tribute-Show. Chris Benoit tritt in der zuvor ausgestrahlten Raw-Tribute-Show sichtbar erschüttert auf.
I truly can say that I love Eddie Guerrero. He's a man that I can say I love, and I love his family, and my heart, and my thoughts and my prayers go out to his wife Vicky, Shaw, Sherilyn, and Kaylee, and Eddie. I know that you're in a better place. And I know that you're looking down on me right now. And I only know that I love you. I miss you. You made such a great impression on my life. And I want to thank you for everything you've ever given me. And I want to thank you from my heart and tell you that I love you and I'll never forget you. And that we'll see each other again. I love you, Eddie.
Er beschreibt Eddie als einen der engsten Freunde seines Lebens. Chavo Guerrero verliert nicht nur einen Onkel, sondern den Mann, der ihn ins Wrestling eingeführt hat. Beide sprechen öffentlich von persönlichem Verlust, nicht nur von professionellem. Benoit verliert einen Freund, mit dem ihm fast 1,5 Jahrzehnte gemeinsamer Karriere verbinden. Am Samstag, den 23. Juni 2007, sollte Chris Benoit bei einem WWE-Live-Event in Beaumont, Texas, auftreten. Am Nachmittag hinterlässt er einem Kollegen eine Voicemail. Er habe seinen Flug verpasst, verschlafen, werde später kommen. Als der Kollege zurückruft, klingt Benoit müde, benommen. Am Ende des Gesprächs sagt er, I love you. Der Kollege beschreibt diese Formulierung später als out of context. Mehrere Telefonate folgen. Benoit erklärt, Nancy und Daniel seien krank, möglicherweise Lebensmittelvergiftung. Er spricht davon, dass Nancy Blut erbreche. Er kündigt an, später nach Houston zu fliegen und zur Show zu stoßen. Talent Relations rät ihm schließlich, sich auszuruhen und sich auf den Pay-Per-View am nächsten Tag zu konzentrieren. Am frühen Sonntagmorgen, den 24. Juni, zwischen 3.53 Uhr und 3.58 Uhr, werden mehrere SMS von den Mobiltelefonen von Chris und Nancy verschickt. Eine lautet CS. My physical address is 130 Green Meadow Lane, Fayetteville, Georgia, 30215. Eine weitere. The dogs are in the enclosed pool area. Garage side door is open. Die Nachrichten gehen unter anderem an zwei Kollegen, mit denen Benoit am Vortag telefoniert hatte. Eine weitere Nachricht geht an einen Mitarbeiter, der regelmäßig mit ihm reist. Zu diesem Zeitpunkt ist nicht klar, warum diese Adresse verschickt wird. Am Abend findet Vengeance Night of Champions statt. Benoit erscheint nicht. Intern wird erneut von einem familiären Notfall gesprochen. Die Card wird angepasst. Die Show läuft. Statt Benoit besiegt Johnny Nitro am Abend CM Punk und sichert sich den ECW-Titel. Am Montag, dem 25. Juni, informiert WWE die Öffentlichkeit, dass Chris Benoit, seine Frau Nancy und ihr Sohn Daniel tot in ihrem Haus in Fayetteville, Georgia aufgefunden wurden. Details werden nicht genannt.
Good evening. Tonight this arena here in Corpus Christi, Texas was to have been filled to capacity with enthusiastic WWE fans. Tonight's storyline was to have been the alleged demise of my character, Mr. McMahon. However, in reality, WWE superstar Chris Benoit, his wife Nancy, and their son Daniel are dead. Their bodies were discovered this afternoon in their new suburban Atlanta home. The authorities are undergoing an investigation. We here in the WWE can only offer our condolences to the extended family of Chris Benoit. And the only other thing we can do at this moment is tonight pay tribute to Chris Benoit.
Am selben Abend sendet WWE eine dreistündige Tributausgabe von Raw. Wrestler sprechen über Benoits Karriere, über seine Disziplin, über WrestleMania 20. Archivmaterial zeigt Titelgewinne, Interviews, Highlights. Es ist eine Sendung der Trauer. Am Dienstag, dem 26. Juni, tritt das Fayette County Sheriff's Office vor die Presse. Die Tribute-Sendung vom Vorabend steht plötzlich in einem anderen Licht. Und erst jetzt beginnt die Rekonstruktion dessen, was zwischen Freitag und Sonntag tatsächlich geschehen ist.
On a recent edition of Raw, the WWE presented a special tribute show recognizing the career of Chris Benoit. However, the facts of this horrific tragedy involving Chris Benoit were not known at the time. Therefore, other than my comments, there will be no mention of Mr. Benoit's name in this program. On the contrary, this show is dedicated to everyone who has been affected by this terrible incident. This marks the first step of the healing process whereby WWE performers will now do what they do better than anyone else in the world, entertain you.
Als die Beamten des Fayette County Sheriff's Office am Montagnachmittag, dem 25. Juni 2007, das Haus in der 130 Green Meadow Lane in Fayetteville, Georgia betreten, sichern sie es als Major Crime Scene. Wenige Stunden später bestätigen sie öffentlich, dass drei Personen tot aufgefunden wurden. Ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau und ein Kind. Am Dienstag, dem 26. Juni, erklärt Sheriff Scott Ballard, man gehe von einem erweiterten Suizid aus. Es gebe keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen. Die Türen seien verschlossen gewesen. In den Tagen danach werden die Ergebnisse der Autopsien und toxikologischen Untersuchungen veröffentlicht. Nancy Benoit starb durch Strangulation. Laut Ermittlern waren ihre Handgelenke gefesselt. In der Nähe ihres Körpers wurde Klebeband dokumentiert. Ein Handtuch befand sich am Tatort. In unmittelbarer Umgebung wurden Blutspuren festgestellt. Neben ihrem Körper lag eine Bibel. Die toxikologischen Ergebnisse zeigen therapeutische Mengen eines Beruhigungsmittels in ihrem Blut. Die Ermittler datieren ihren Todeszeitpunkt auf Freitag, den 22. Juni 2007. Daniel Benoit starb durch Erstickung. Auch bei ihm wurde ein sedierendes Medikament, Xanax, nachgewiesen. Er wurde in seinem Schlafzimmer aufgefunden, ebenfalls mit einer Bibel in seiner Nähe. Die Ermittler gehen davon aus, dass er am Samstag, dem 23. Juni, starb. Chris Benoit wurde im Fitnessraum des Hauses gefunden. Er hatte sich mit einem Widerstandsband an einer Trainingsmaschine erhängt. Auch in seiner Nähe lag eine Bibel. Die Autopsie bestätigt den Tod durch Erhängen. In seinem Blut wurden unter anderem Xanax und Hydrocodon festgestellt, zudem ein erhöhter Testosteronspiegel. Die Ermittler rekonstruieren folgende Abfolge. Nancy stirbt am Freitag, Daniel am Samstag, Benoit am Sonntag, dem 24. Juni. In den frühen Morgenstunden des 24. Juni zwischen 3.53 Uhr und 3.58 Uhr werden die bereits erwähnten SMS von den Mobiltelefonen von Chris und Nancy Benoit verschickt. Nach Angaben der Behörden wurden diese Nachrichten versendet, nachdem Nancy und Daniel bereits tot waren. Es gibt keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter. Dennoch kursieren unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat verschiedene Gerüchte, darunter die unbelegte Theorie, Kevin Sullivan, Nancys früherer Ehemann, könne involviert gewesen sein. Für diese Behauptung legen die Ermittler keine Belege vor und weisen sie zurück. Am 17. Juli 2007 veröffentlichten die Behörden die toxikologischen Ergebnisse. Im September wird bekannt, dass Benoits Gehirn untersucht wurde. Dr. Julian Bales spricht von schweren degenerativen Veränderungen, vereinbar mit Chronic Traumatic Encephalopathy. Die medizinischen Befunde werden Teil einer breiten Debatte über Kopfverletzungen im Wrestling. Juristisch bleibt der Fall jedoch eindeutig. Die Ermittler schließen ihn als erweiterten Suizid ab. Was am Sonntag als No-Show begann und am Montag als Tribute-Sendung ausgestrahlt wurde, endet offiziell in einer dreitägigen Rekonstruktion. Freitag, Samstag, Sonntag. 3 Tage in Fayetteville. Als die Ermittler im Juli 2007 die toxikologischen Ergebnisse veröffentlichen und im September desselben Jahres die Untersuchung von Chris Benoits Gehirn bekannt wird, verschiebt sich der Diskurs. Der strafrechtliche Teil ist abgeschlossen. Nun beginnt die Frage nach dem System. Über Jahre gehörten sogenannte Chair Shots to the Head, Stuhlschläge gegen den ungeschützten Kopf, zum visuellen Repertoire des Mainstream Wrestling. Sie waren kein Einzelfall, sondern fester Bestandteil großer Storylines der späten 1990er und frühen 2000er. Berüchtigt ist bis heute das Match zwischen Dwayne The Rock Johnson und Mankind, der Wrestling-Persona von Mick Foley. Beim Royal Rumble 1999 treten beide in einem sogenannten I-Quit-Match gegeneinander an. Foley wird dabei ganze 11 Mal mit einem Stuhl direkt auf den Kopf getroffen. Schutzmaßnahmen wie das verpflichtende Abfangen mit den Händen waren nicht durchgängig etabliert. Benoit selbst war an zahlreichen Matches beteiligt, in denen wiederholt Kopftraumata dokumentiert sind. Im September 2007 erklären Dr. Julian Bales und Dr. Bennett Omalu nach der Untersuchung von Benoits Gehirn, es zeige Severe Brain Damage und Muster, die mit Chronic Traumatic Encephalopathy vereinbar seien. Bales beschreibt die Degeneration in Interviews als vergleichbar mit dem Gehirn eines 85-jährigen Alzheimer-Patienten. Diese Aussage beschreibt den Grad der Schädigung, nicht die juristische Ursache der Tat. CTE kann mit Impulskontrollstörungen, Depressionen und kognitiven Veränderungen einhergehen. Sie erklärt jedoch keine konkrete Handlung. Parallel dazu stehen die toxikologischen Befunde. Bei Benoit werden unter anderem Xanax und Hydrocodon nachgewiesen, außerdem ein erhöhter Testosteronspiegel. Die Kombination aus Schmerzmitteln, Beruhigungsmitteln und leistungssteigernden Substanzen ist im Wrestling jener Zeit kein isolierter Befund. Mehrere ehemalige Wrestler berichten in Interviews über den Alltag des Work Hurt. Arbeiten trotz Verletzung, reisen trotz Schmerzen, funktionieren trotz Erschöpfung. You don't miss dates. Dieser Satz taucht in verschiedenen Zeitzeugenberichten als implizite Regel auf. Absagen gelten als Schwäche, als Risiko für den eigenen Sport. Der Kalender ist dicht. wöchentliche TV-Tapings, Pay-Per-Views, dazu House-Shows. Nach Juni 2007 reagiert WWE strukturell. Bereits 2006 existiert eine Wellness-Policy, doch sie wird nach dem Benoit-Fall verschärft. Im August 2007 führt WWE ein verpflichtendes Talent-Wellness-Programm mit regelmäßigen, unangekündigten Tests auf Steroide und andere Substanzen ein. Zudem verschwinden Share-Shots gegen den ungeschützten Kopf schrittweise aus dem regulären TV-Produkt. Der damalige Besitzer der WWE, Vince McMahon, erklärt in Interviews, man habe die Richtlinien verschärft, um the health and safety of our performers zu gewährleisten. Kritiker halten dagegen, dass strukturelle Belastungen, permanentes Reisen, Druck, Verletzungen nicht allein durch Tests behoben werden. Ehemalige Wrestler wie Chris Jericho und Bret Hart sprechen in späteren Interviews davon, dass sich die Kultur langsam verändert habe, aber lange Zeit ein anderes Ideal vorherrschte. Härte beweisen, Schmerzen ignorieren, weiterarbeiten. Der Benoit-Fall wird damit zu einem Wendepunkt in einer Debatte, die das Wrestling nicht exklusiv führt. In denselben Jahren rückt auch die NFL unter Druck, nachdem die Forschung zu CTE im American Football öffentlich wird. Was bleibt, ist kein einfacher Ursache-Wirkungsfall. Es bleibt ein Geflecht aus Kopfverletzungen, Medikamentenrealität, Arbeitskultur und individueller Verantwortung. Der medizinische Befund liefert Kontext. Die Ermittlungen liefern Fakten. Die moralische Bewertung überlassen viele bis heute der jeweiligen Perspektive. Für WWE markiert 2007 offiziell eine Zäsur. Für das Wrestling als Kultur beginnt eine langsamere, schwierigere Auseinandersetzung. Und vielleicht reicht es nicht, nur über Gehirnverletzungen, Tests und Richtlinien zu sprechen. Denn Wrestling ist ein geskriptetes Universum. Aber die Körper darin sind echt. Und manchmal ist auch die Gewalt echt. Hinter den Kameras, abseits der Storylines, gab es immer wieder Momente, in denen das Business seine Fiktion verlor. Fälle, in denen das, was als Show begann, real wurde. Manchmal tragisch, manchmal kriminell, manchmal tödlich. Svea schaut sich diese andere Seite an.
Wrestling ist ein kontrolliertes Chaos. Der Ring ist ein Raum, in dem Gewalt simuliert wird, aber innerhalb klarer Regeln stattfindet. Die Beteiligten wissen, wie man fällt, wie man schlägt, wie man eine Illusion erzeugt, ohne sich, zumindest idealerweise, ernsthaft zu verletzen. Genau deshalb erschüttern jene Momente die Branche besonders, in denen diese Kontrolle nicht mehr funktioniert. 1983 wird Nancy Argentino tot in ihrem Hotelzimmer in Allentown, Pennsylvania, aufgefunden. Sie war die Partnerin des WWF-Stars Jimmy Snuka. Die damaligen Ermittlungen führen zu keiner Anklage. Jahrzehnte später wird der Fall neu aufgerollt. 2015 erhebt die Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen Snuka. 2 Jahre später wird das Verfahren eingestellt, da er für verhandlungsunfähig erklärt wird. Ein Gerichtsurteil gibt es nicht. Was bleibt, ist eine lange Phase juristischer Unklarheit und die Frage, warum der Fall in den 1980er Jahren nie konsequent verfolgt wurde. 1988 stirbt Frank Goodish, bekannt als Bruiser Brody, in einer Umkleidekabine in Bayamon, Puerto Rico. Er war ein etablierter Star im internationalen Wrestling-Geschäft. Vor einer Show kommt es zu einer Auseinandersetzung mit dem Wrestler José González. Brody erleidet eine Stichverletzung und verstirbt im Krankenhaus. González wird angeklagt und später freigesprochen. Mehrere US-Wrestler berichten im Nachgang von chaotischen Umständen rund um Zeugenaussagen und Organisation. Juristisch endet der Fall mit einem Freispruch. In der Wrestling-Welt bleibt er bis heute umstritten. 1996 ereignet sich bei einer ECW-Veranstaltung in Revere, Massachusetts, der sogenannte Mass Transit Incident. Ein 17-jähriger Fan hatte sich unter falschen Angaben als volljähriger Wrestler ausgegeben und wird in ein Match mit New Jack gebucht. Die beiden vereinbaren, dass New Jack Mass Transit mit sogenannten Blading hilft. Dabei schneiden sich Wrestler absichtlich, um effektvoll zu bluten. Das Vorhaben gerät außer Kontrolle. Der Jugendliche erleidet schwere Verletzungen. New Jack schneidet wie vereinbart mit einem chirurgischen Skalpell in die Stirn. Allerdings zu tief. Er trifft 2 Arterien. In der Folge kommt es zu Gerichtsverfahren, in denen die Umstände des Matches und die Verantwortung der Beteiligten untersucht werden. 2001 stirbt Brian Ong während einer Trainingseinheit im APW Bootcamp. Sein Trainingspartner ist Dalip Singh, später bekannt als The Great Khali. Während einer Übung wird Ong mit einem Move unglücklich geworfen und schlägt mit dem Kopf auf die Matte. Er verliert später das Bewusstsein und verstirbt an den Folgen einer schweren Kopfverletzung. Die Familie reicht Klage ein. Der Fall wird außergerichtlich beigelegt. Diese Fälle sind nicht identisch. Sie betreffen unterschiedliche Kontexte. Private Gewalt, Backstage-Konflikte, Trainingsunfälle, Eskalationen im Ring. Doch sie haben eines gemeinsam. Sie spielen sich in einer Branche ab, die Gewalt als Teil ihres Geschäftsmodells inszeniert. Im Ring ist Gewalt choreografiert, hinter den Kulissen nicht immer. Veteranen des Geschäfts haben wiederholt beschrieben, dass Loyalität gegenüber dem Business lange Zeit höher gewichtet wurde als Transparenz nach außen. Aussagen aus Interviews der späten 1980er und 1990er Jahre zeichnen ein Bild einer Industrie, in der Probleme intern gelöst werden sollten, um die Branche nicht zu beschädigen. Das ist keine juristische Bewertung, sondern eine kulturhistorische Beobachtung, die sich aus zahlreichen Zeitzeugenberichten speist. Vor diesem Hintergrund wirkt 2007 nicht wie ein isolierter Bruch, sondern wie ein Punkt, an dem sich mehrere Linien kreuzen. Reale Gewalt, strukturelle Belastung, Schweigekultur und öffentliche Wahrnehmung. Wrestling ist Fiktion. Die Körper darin sind es nicht.
Nach 2007 gerät nicht nur WWE, sondern die gesamte Branche unter Beobachtung. Bereits 2006 hatte WWE eine Talent Wellness Policy eingeführt. Nach dem Benoit-Fall wird sie verschärft und öffentlich stärker kommuniziert. Im August 2007 kündigt WWE ein erweitertes Talent-Wellness-Programm mit regelmäßigen unangekündigten Tests auf verbotene Substanzen sowie kardiovaskulären und neurologischen Untersuchungen an. In den folgenden Jahren verändert sich auch das Produkt im Ring sichtbar. Unprotected Chairshots gegen den Kopf verschwinden schrittweise aus dem regulären TV-Programm. 2010 erklärt WWE offiziell, dass Stuhlschläge gegen den Kopf nicht mehr erlaubt seien, außer in sehr spezifischen Ausnahmefällen. Parallel dazu verschiebt sich die Arbeitsrealität. Während WWE in den frühen 2000er Jahren teils über 300 Live-Events pro Jahr veranstaltet, reduziert sich die Zahl der House-Shows in den 2010er und 2020er Jahren spürbar. Interne Umstrukturierungen, das Wachstum des Mediengeschäfts und insbesondere die Covid-19-Pandemie führen zu einem Modell, das stärker auf TV-Produktionen und Premium-Live-Events fokussiert ist und weniger auf permanente Tourneen. Auch medizinische Protokolle werden angepasst. Concussion-Management-Programme, Ringside-Ärzte und verpflichtende medizinische Freigaben werden öffentlich stärker betont. Gleichzeitig bleibt die Erinnerungskultur ambivalent. WWE entfernt Benoit kurz nach Bekanntwerden der Tat weitestgehend aus dem aktiven Programm, aus Hall-of-Fame-Diskussionen und aus Marketingmaterialien. In historischen Datenbanken bleibt seine Karriere statistisch dokumentiert, wird jedoch redaktionell kaum hervorgehoben. Offizielle Statements betonen, dass man die Taten verurteile und die Opfer in den Mittelpunkt stelle. In Fan-Communities und Fachdebatten hält sich bis heute eine Spannung zwischen der Bewertung Benoits als Wrestler und der moralischen Einordnung seiner Taten. Der Nachhall von 2007 ist damit zweigeteilt. Medizinisch steht er am Beginn einer breiteren öffentlichen Auseinandersetzung über Kopfverletzungen, nicht nur im Wrestling, sondern auch in anderen Kontaktsportarten wie American Football. Strukturell markiert er für WWE eine Phase verstärkter Regulierung und Imagekorrektur. Kulturell bleibt er ein Bruch, der das Bild einer Branche verändert hat, die lange davon lebte, dass alles nur Show sei. Die Shows laufen weiter. Die Titel wechseln weiter. Aber seit 2007 ist klarer als zuvor, dass das, was im Ring geschieht, Spuren hinterlässt, auch wenn sie erst Jahre später sichtbar werden. Bist du jetzt Fan geworden oder nicht?
Nee. Also, ich glaube, die Einschätzung war schon vorher sehr richtig. Es ist einfach keine Branche für mich. Ich verstehe es nicht. Es ist einfach nur pures Marketing und Gewalt. Finde ich nicht so geil irgendwie. So viel Tod und Leid. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich will niemanden vor den Kopf stoßen. Ich weiß ja nicht, ob unsere ZuhörerInnen vielleicht große WWE-Fans sind. Vielleicht überdenkt ihr es hier nach, wer weiß. Aber was ist so deine Vorstellung von einem typischen WWE-Fan?
Das Problem ist jetzt natürlich, dass wir hier jetzt den speziellen Fall besprechen. Aber speziell WWE, wir könnten da sehr viel rausholen. Es sind ja einige Namen gefallen. Vince McMahon zum Beispiel, der Besitzer und ehemalige Besitzer und Chef, der auch lange Zeit eine Figur vor der Kamera gespielt hat. Es gab dann eine Story 2007, wo seine Limousine explodiert ist und es dann quasi, ne, wo seine Figur sterben sollte und dann eben eine Story daraus wird. Und ne, eine Woche später steht er dann eben im Ring und sagt, ja, meine Figur hätte sterben sollen, jetzt ist aber jemand wirklich gestorben und so weiter und so fort. Der ist heute auch ähnlich wie Benoit so mehr oder weniger gestrichen aus aus dem Alltag, weil es gegen ihn auch sehr ekelhafte Vorwürfe gibt. Also wen das interessiert, lest euch mal rein, aber seid gewarnt. Es ist also kein Mord, kein Totschlag, sondern geht in die Missbrauchs- und Ausbeutungsrichtung, also Sex-Trafficking. Dann ist also neben Vince McMahon und dem Fall, der ja nicht nur ihn betrifft, also da tauchen ja einige Namen auf in diesen Unterlagen, die man einsehen kann. Dann gibt's aktuell, es ist kein Verbrechen, mit Trump abzuhängen, aber ist dann eben Triple H, den wir schon genannt haben, der Schwiegersohn von Vince McMahon und eben in dem besagten Match, wo Chris Benoit seinen Titel gewonnen hat, 2 Jahre mit beteiligt und ist jetzt quasi der Kopf der WWE. Der ist, glaube ich, Sonderberater für Fitness und Gesundheit für Donald Trump. Und es gibt eben dann immer so Videos aus dem Weißen Haus, wie er dann mit Trump irgendwo rumsteht. Ja, das ist nicht verboten, aber...
Ja, es ist sehr unsympathisch.
Genau, das macht dann... das heißt so... Wenn man sowas dann hat, eben so Gewalt, Trump, dann würde man, glaube ich, schnell zum Schluss kommen, dass der durchschnittliche amerikanische, US-amerikanische WWE-Fan so der texanische MAGA-Wähler ist. Ne? Also so dieser klassische Redneck-Hillbilly. Aber gerade wenn man jetzt in Deutschland oder in deutschen Foren unterwegs ist, ne? Also ich kann jetzt natürlich nicht für alle Länder sprechen und ich weiß auch nicht, wie sich die Fankultur in den USA eben verteilt. Aber so in deutschen Foren hat man das Gefühl, das sind alles sehr reflektierte Fans, wenn man sich dort mal einliest in die Themen. Also ich habe das ja damals, habe ich ja mitverfolgt, als der tot war. Wusste ja auch nicht, warum das Match plötzlich geändert wird. Und dann erfährt man diese Nachrichten und man ist dann auch erstmal geschockt gewesen. Und dann ändert sich dann alles. Ne? Und ich hatte ja schon erwähnt mit den Debatten, ne, geht's, also bewertet man ihn als Wrestler, so als einer der Besten aller Zeiten. Aber andererseits ist er halt ein Mörder. So, wie geht man damit um? Und da sind die Diskussion auf jeden Fall differenziert und da wird auch kritisch drauf geschaut, dass eben diese Trump-Connection besteht und ja, die Fälle werden natürlich dann auch entsprechend verurteilt. Und ich gehe da mal stark davon aus, dass es auch in den USA so ist, dass man nicht sagen kann, ja, alle Fans sind jetzt irgendwie...
Ja gut, aber wie kann man denn reflektiert so... Also ja gut, das ist vielleicht ein bisschen
zu... Ja genau, also vielleicht machen wir dann zu McMahon und Co. oder generell zum Thema nochmal eine andere Folge, ne, aber... Das ist schwierig, weil ja auch eben systematisch mit Substanzen da gearbeitet wurde. Da gab es ja auch einen Prozess Anfang der 90er Jahre, Steroidskandalen, wo dann einige Wrestler irgendwie deutlich kleiner zurückgekommen sind nach einer Weile und eben nicht mehr aufgepumpt waren. Und man sieht es auch, wenn man sich so Bilder anguckt, im Vergleich, wie die Körper aussehen vor und nach Wellness Policy. Da gibt es schon einige, die einen anderen Look auf einmal hatten, komischerweise. Und Wrestling ist natürlich auch deutlich größer als WWE. Da gibt es ja dann Alternativen. Wir hatten ja schon die WCW, die gibt es nicht mehr. Heute gibt es die AEW. Japan hat eine ganz große Szene. Dann Mexiko natürlich. Ne? Und auch Europa, in Deutschland, hier im Ruhrgebiet zum Beispiel, sitzt ja die WXW, das ist, glaube ich, aus Essen. So, man kann jetzt natürlich nicht das komplette Business verteufeln, weil es irgendwo an manchen Stellen systematisch irgendwie falsch läuft. Ne? Das ist ja, weiß ich nicht, in der Musikindustrie wahrscheinlich genauso. Oder im Fußball gibt es ja auch Skandale mit Macht und im Sinne Machtmissbrauch, das Wort habe ich gesucht. Mhm. Weil dann in einem Jugendverein irgendwie was falsch läuft, ist das der andere Jugendverein jetzt ja nicht schlechter oder die Sportart dadurch schlechter. Dabei muss man natürlich dann sehr differenziert sein, das meine ich eben. Ne? Also nur weil in einer Liga Dinge passieren, ist jetzt der normale Wrestling-Fan ja nicht automatisch ein jemand, der gut heißt, dass diese Dinge passieren. Und also ich glaube, da muss man differenziert drauf gucken.
Mhm. Ja, okay, guter Punkt. Aber könnten wir vielleicht auch nochmal, wie du schon gesagt hast, nochmal genauer darauf eingehen, wer so die Heads auf solchen Unternehmen ist, ja irgendwie quasi auch schon fast, ne? Wie kann man es nennen? Ich weiß nicht, Branchen ja. Ist und ja. Aber gut, ich bin auf jeden Fall kein Fan geworden. Wie zu erwarten.
Ja, jeder kann sich natürlich auch gerne selber ein Bild vom Wrestling machen, denn es läuft auch tatsächlich in Deutschland im Free-TV. Es gibt, ich glaube, auf ProSieben Max kann man sich die, keine bezahlte Werbung übrigens, kann man sich WWE-Sendungen anschauen, die wöchentlichen TV-Shows, die laufen dann immer nachts oder am Abend. Und AEW gibt es, glaube ich, auch im Fernsehen, ich glaube, D-Max, bin ich mir nicht sicher, aber wenn ihr es euch mal anschauen wollt, YouTube natürlich auch eine verlässliche Quelle mit viel Material. Vielleicht ist es ja für euch etwas, eine Form von Entertainment, die euch zusagt. Und wenn das so ist, und warum machen wir auch gerade diese Folge, dann ist es ja, wir hatten ja WrestleMania 20 erwähnt, ich glaube, dieses Jahr ist es schon die 42. Ausgabe, WrestleMania 42. Wir sind also in dieser sogenannten WrestleMania Season. Das heißt, schaut mal rein, vielleicht ist es was für euch. Dann schnappt euch eure Lieblingssnacks, geht vor den Fernseher und macht euch selbst ein Bild. Und apropos Snacks.
Erstens. Der Titel, den Benoit 2004 gewinnt, hat Wurzeln im frühen 20. Jahrhundert. Die World-Title-Linien im Wrestling gehen historisch auf die frühen Schwergewichtstitel des frühen 20. Jahrhunderts zurück. Namen wie George Hackenschmidt und Frank Gotch stehen ab 1905 am Anfang jener Championship-Tradition, aus der später die NWA, die WCW und schließlich die WWE World-Titel hervorgingen.
Zweitens. Chris Benoit war offiziell einmal WCW World Heavyweight Champion und gleichzeitig nicht. Er gewann den vakanten Titel am 16. Januar bei Sold Out gegen Sid Vicious. Einen Tag später verließ er mit den Radicals die WCW. WCW erkannte seine Regentschaft später nicht mehr offiziell an. WWE führt sie bis heute in der Titelhistorie.
Drittens. Wrestling begann als Mischung aus Sport und Jahrmarkt. Modernes Pro-Wrestling entwickelte sich aus dem Catch-as-Catch-Can-Wrestling des 19. Jahrhunderts, das vor allem in Großbritannien und den USA als legitimer Wettkampfsport betrieben wurde. In den USA trafen Wrestler auf Jahrmärkten gegen Herausforderer aus dem Publikum an. Teils in echten Kämpfen, teils bereits mit abgesprochenen Ergebnissen.
Viertens. Kayfabe ist älter als die WWE. Der Begriff Kayfabe bezeichnet im Wrestling das Aufrechterhalten der Inszenierung. Der Ausdruck stammt vermutlich aus dem Karnevals- und Jahrmarkt-Jargon des frühen 20. Jahrhunderts. Historiker führen ihn häufig auf eine Verfremdung von Be Fake oder eine sogenannte Pig-Latin-Variante von Fake zurück.
Fünftens. CTE wurde nicht im Wrestling entdeckt. Chronic Traumatic Encephalopathy wurde erstmals 1928 vom Pathologen Dr. Harrison Martland bei Boxern beschrieben, damals unter dem Begriff Punch Drunk Syndrome. Die Erkrankung steht im Zusammenhang mit wiederholten Kopftraumata und kann nur postmortem diagnostiziert werden. Erst in den 2000er Jahren rückte CTE durch Studien an NFL-Spielern stärker ins öffentliche Bewusstsein.
Chris Benoit wird im Wrestling nie nur ein Name sein. Er bleibt Bruchstelle, Erinnerung, Mahnung. Seine Titel stehen in den Statistiken. Seine Matches laufen in Archiven. Und gleichzeitig steht hinter allem das, was im Juni 2007 passiert ist. Unverrückbar, nicht relativierbar. Viele Jahre später, im Juli 2023, sitzt bei einer AEW-Show ein Mann in der ersten Reihe. David Benoit, sein Sohn aus erster Ehe. Er ist Wrestling-Fan. Er trainiert selbst. Er hat mehrfach gesagt, dass er Wrestler werden möchte. Doch sein Nachname ist keine Eintrittskarte. Er ist eine Last. CM Punk, jener Gegner, gegen den Chris Benoit am 24. Juni 2007 hätte antreten sollen, geht zum Ringrand. Er erkennt David, umarmt ihn kurz. Kein großes Segment, nur eine Geste. Fast 16 Jahre nach Vengeance schließt sich kein Kreis. Aber es entsteht ein Bild. Vergangenheit und Gegenwart stehen sich gegenüber, ohne Skript. Wrestling vergisst nicht. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt World Heavyweight Champions.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
So, das ist